Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext, den ich herausgesucht habe zum Thema dieses Gottesdienstes, auf dem Weg mit Jesus sein, das ist ein Wort aus Apostelgeschichte 13. Es ist der Beginn des Missionsdienstes von Paulus und Barnabas, wie sie losziehen zu den weiten Wegen, die sie zu gehen haben. Wir wollen hören auf die Verse 4 bis 13. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie aber die ganze Insel nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach: Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort, das du uns hineinschenkst an diesem Sonntagmorgen in unser Leben, in unserem Glauben. Wir wollen dich bitten, Herr, jetzt für die Predigt über dieses Wort. Du wolltest uns die Bedeutung dieser Verse selber erschließen. Dazu, Herr, brauchen wir deinen guten Heiligen Geist für die Predigt, dass wir das verstehen und erkennen können, was du uns zu sagen hast. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, wenn mein Mathematiklehrer, den ich über viele Jahre genießen durfte, uns etwas Neues im Mathematikunterricht beibringen wollte, etwa den Dreisatz oder die Prozentrechnung oder die Flächenberechnung am Kreis, wenn das also so mehrere Stunden dann ging, die wir uns damit beschäftigten, dann brachte er in der ersten Stunde immer eine Beispielaufgabe mit. Etwas, woran man klar sehen konnte, wie das funktioniert. Das war ganz eindeutig, das war ganz klar. Und daran erläuterte er dann erstmalig, wie tatsächlich dann demnächst auch eben Prozentrechnung, Dreisatz oder Flächenberechnung am Kreis zu absolvieren werden. Man nennt sowas eben ein Paradigma, ein Beispiel, das für anderes steht, wo man immer wieder sich dann orientieren kann und kann sagen, jawohl, so funktioniert das in der Mathematik. Und so ist das nicht nur beim Rechnen, so ist das auch im Glauben. Da gibt es auch Dinge, die sind paradigmatisch. Das heißt, die kommen immer wieder. Und wir haben hier eine Geschichte, die ist ein Paradigma für den Dienst für den Herrn. Und ich habe diese Geschichte deshalb heute auch mitgebracht zum Thema Weg, weil eben Mareike diesen Weg antritt, nach Paraguay zu gehen, aber weil auch zwei Erwachsene heute bekannt haben, den Weg mit Jesus Christus zu gehen. Aber es soll uns noch einmal vor Augen führen, die wir im Glauben stehen, was wirklich Dienst für Jesus ausmacht. Es ist eine paradigmatische Geschichte, beispielhaft übrigens auch für Paulus. Das, was er hier zu Beginn seines Missionsdienstes erlebt, hat er später immer und immer und immer wieder erlebt. Und so habe ich die Predigt überschrieben, ein Paradigma über den Dienst für den Herrn. Und es sind 5 Punkte, die ich mitgebracht habe. Erstens, die Berufung, die von Gott sein muss. Zweitens, die Wege, die zu gehen sind. Drittens, die Angriffe, denen standzuhalten ist. Viertens, die Enttäuschungen, die Mitarbeiter bereiten. Und fünftens, die Bekehrungen, die miterlebt werden können. Der erste Punkt, die Berufung, die von Gott sein muss. Wenn man in den Dienst für Jesus tritt, also man ist wiedergeboren, das muss man voraussetzen, man ist wiedergeborener Christ, und dann will man Dienst tun, dann ist es wichtig, dass man den Dienst, den man tut, von Gott her tut. Er muss einen berufen zu diesem Dienst. Wir lesen das hier im Vers 4. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, wenn Sie die Verse zuvor noch lesen wollen zu Hause, dann werden Sie sehen, dass sie beten und fasten und dass dann Gott klar zu ihnen spricht. Das ist nicht ihre eigene Idee, dass sie sagen so, naja, wir sind jetzt hier in Antiochia, hier ist es ein bisschen langweilig, lass doch mal eine schöne Reise machen, nicht? Erst nach Zypern und dann mal durch die Türkei, alles mal so ein bisschen genießen, nebenbei machen wir ein bisschen Evangeliumsverkündigung. Nein, das ist nicht die Idee von Barnabas und Saulus. Gott spricht klar und er beruft sie und sagt, auf, das müsst ihr machen. Berufen zum Dienst. Übrigens schon die Berufungsgeschichte zum Glauben hin. In Apostelgeschichte 9, wie Paulus zum Glauben findet. Ganz klare Berufung unseres Herrn und Heilandes. Und auch später, während der anderen Missionsreisen, immer wieder greift Gott ein und sagt, nicht diesen Weg gehen, den anderen Weg gehen. Und das ist ganz wichtig, dass wenn wir im Dienst für Gott stehen, dann muss das Erste klar sein, wir sind berufen von Gott. Sind wir nicht berufen von Gott, lasst den Finger von irgendwelchen Dingen, wo ihr meint, ihr müsstet tätig werden. Gott beruft zum Dienst. Das lesen wir in der Bibel. Abraham wird berufen. Er soll gehen in das gelobte Land. Er soll Vater eines großen Volkes werden. Mose wird berufen, das Volk rauszuführen aus Ägypten. David wird berufen, König zu sein. Samuel wird berufen, Richter zu sein. Jesaja wird berufen, Prophet zu sein. Ezekiel, alle haben eine klare Berufungsgeschichte. Die Jünger werden berufen vom Herrn. Paulus wird berufen. Die Berufung ist so wichtig für den Dienst. Auch als ich meinen Dienst hier angetreten habe, dann nicht deshalb, weil mir Bremen so gut gefallen hat oder weil ich meine alte Gemeinde verlassen wollte, mitnichten. Ich bin gekommen, weil der Herr mich berufen hat. Und in einem Einführungsgottesdienst am ersten Advent 2007 hat die Gemeinde mich gefragt, bist du davon überzeugt, dass der lebendige Gott dich berufen hat in diesen Dienst? Ja oder nein? Da musste ich es hier sagen. Ja, dazu bin ich von überzeugt, das hat der Herr getan. Deshalb bin ich Pastor. Das hat unsere Gemeindeordnung vorgesehen. Und so wird jeder Kirchenälteste und wird auch jeder Pfarrer eingeführt, der hier Dienst tut, dass er gefragt wird, bist du von Gott berufen? Sonst hat es keinen Wert. An nichts leidet unsere evangelische Kirche in Deutschland so sehr wie an den nicht berufenen Amtsträgern. An den Bischöfen, die einen Haufen Kohle verdienen, Blödsinn erzählen vom Umweltschutz und anderen Göttern, die aber keine Berufung haben. Das ist nicht meine Idee. Hermann Betzel, das war einer der letzten frommen Bischöfe, die wir hatten in Deutschland, der hat diesen Satz geprägt. An nichts leidet die evangelische Kirche in Deutschland so sehr wie an den nicht berufenen Amtsträgern. Die machen dann ihren Job, weil das so angenehm ist. Die Leute müssen einem ja zuhören, die können nichts machen. Du kannst dich als Pfarrer entfalten in der Gemeinde. Dann ist das mal ganz gut. Oder machen es, weil es der Papa schon gemacht hat, der Opa schon gemacht hat. Aber Berufung haben sie keine. Wird immer wieder von jungen Menschen angerufen, die sagen, Pfarrer Latzel, ich will jetzt auch Theologe werden, will auch Pfarrer werden halt. Haben Sie einen Tipp für mich? Ja, sage ich, den habe ich. Erste Frage, bist du berufen, ja oder nein? Ist das klar, ja oder nein? Und wenn die dann anfangen, so rumzuwackeln, dann sage ich, gebe dir einen Tipp, lass die Finger davon. Wenn dann einer klar am anderen Ende sagt, ja, die Berufung habe ich, ich wollte eigentlich Polizist werden, aber der Herr hat klar reingesprochen, dann kann man weiterreden. Aber wenn das nicht ist, Finger weg davon. Das ist ganz klar, Menschen müssen für den Dienst berufen sein. Es gibt allgemeine Berufung, die gelten allen Christen. Also Mission zu treiben, dass wir also anderen Menschen von Jesus erzählen, dass wir in der Heiligung weiterkommen, dass wir dankbar sein wollen, das sind Allgemeinaufträge, die gelten jedem Menschen. Da braucht es keinen extra Auftrag. Aber wenn ich irgendwie einen Dienst in der Gemeinde, im Reich Gottes annehme, was speziell ist, ob das Ältester ist, ob das Leitung im Kirchenchor ist, ob das irgendwie Jungsche Arbeit oder natürlich Pastorenarbeit ist, man braucht dazu eine Berufung. Übrigens, das ist auch ganz wichtig, falls Sie mal in die Verlegenheit oder in die besondere Verantwortung kommen, wenn Sie als Ältester, Kirchvorsteher oder Presbyter einen Pfarrer wählen wollen. dann ist es ganz wichtig, dass Sie den Leuten drei Fragen stellen. Ja, ist nicht so wichtig, was in den Zeugnissen des Landeskirchenamtes drinsteht, sondern wenn sich jemand bewirbt auf eine Fahrstelle, gibt es drei Dinge, die man den Pfarrer zu fragen hat, der die Fahrstelle neu haben will. Erstens, bist du wiedergeboren? Ja, nein. Zweitens, erzähl uns mal deine Berufungsgeschichte ins Pfarramt. Und drittens, erzähl uns mal, warum du dich hier bewirbst, wie hat Gott dich denn berufen? Und wenn die an einem der drei Punkte anfangen rumzuwackeln, sofort die Stecker ziehen, sofort abbrechen, hat keinen Wert, dann ist es nicht von Gott. Dazu und davon muss ein Mann Gottes sprechen können, wenn er ein Amt annimmt. Das ist leider so, dass bei vielen Berufungsverfahren in Pfarrämter, auch in gläubigen Gemeinden, so alle Augen zugemacht werden. Man will ja einen neuen Pfarrer haben, wir sind jetzt schon ein halbes Jahr vakant und dann guckt man nicht mehr genau hin. Da muss man genau hingucken und dann die Stecker ziehen, wenn diese Fragen nicht klar und deutlich beantwortet werden müssen, weil eine Berufung für ein Amt muss von Gott sein. Das ist ganz wichtig, so wie hier in der Geschichte die Berufung vom Heiligen Geist, von Gott gegenüber Paulus und dem Barnabas geschehen ist. Das ist der erste Punkt, die Berufung, die sein muss, das ist paradigmatisch für den Dienst für den Herrn. Zweiter Punkt, die Wege, die zu gehen sind. Jetzt stehen die im Dienst und haben einen langen Weg vor sich. Die Bibel beschreibt das ausführlich. Da kann man manchmal denken bei den Missionsbeschreibungen, ja, das ist ja fast so wie so ein Reisebericht. Auch hier wird klar gesagt, wo die hergezogen sind. Wer von Ihnen schon mal auf Zypern gewesen ist, der weiß, das ist vom einen Ende, also vom östlichen Ende bis zum westlichen Ende, was die erstmal marschieren mussten. Luftlinie sind das so 160 Kilometer, aber da wissen wir, zu Fuß sind das 200, 220 Kilometer zur damaligen Zeit. Nicht mit dem Schuhwerk, was wir haben, keine vernünftigen Straßen, in der Hitze, Zypern ist sehr heiß, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen. Aber so ist das eben im Dienst im Reich Gottes, da muss man weite Wege häufig gehen. Weite Wege, die häufig gefahrvoll und beschwerlich sind. Und das ist etwas, wenn ich meine Lutherbibel aufschlage hinten und sehe dann auf zwei Seiten die Reisen des Apostel Paulus abgeblickt, habe ich mich früher mal gefragt, warum müssen die denn immer drin sein? Heute lasse ich mich immer wieder daran erinnern, wenn ich sehe, wie weit die Wege gewesen sind, wie steinig und schwer auch mein Weg, mein Dienst häufig ist. Denn das ist die Wahrheit. Dienst für den Herrn zu tun, heißt weite Wege gehen, langen Atem haben, bereit sein, auch beschwerliche Wegstrecken zu gehen. Und das ist jetzt nicht nur hier in dieser Geschichte von Paulus und Barnabas. Das können Sie immer wieder sehen. Die berufenen Männer Gottes mussten weite Wege gehen. Abraham sprach ich eben von. Der muss aus Ur in Chaldäa bis nach Israel, bis nach Judäa gehen halt. Mose muss zurück von den Midianitern nach Ägypten. Und dann muss er 40 Jahre mit dem Volk durch die Wüste. Ein langer Weg, beschwerlich. Jesus und die Jünger, die sind nicht an einem Fleck geblieben in Nazareth, Kapernaum oder Bethlehem. Nein, die sind rumgelaufen die ganze Zeit. Einen langen Weg, den sie gegangen sind. Immer wieder die langen Wege. Und wenn wir an Petrus, Johannes denken, die anderen Apostel, wissen wir, dass auch sie lange Wege gegangen sind. Das ist etwas, was zum Dienst für den Herrn dazugehört, lange Wege zu gehen. Jetzt werden wir sagen, naja, aber ich mit meinem Dienst, ich muss doch gar nicht so weit gehen. Das ist für mich ein Bild. Ein Bild für den langen Atem. Ein langer Weg ist nicht nur die Distanz, die man zurücklegt in Kilometern, sondern manchmal ist es auch die Zeit. Und da denke ich an viele von euch und Ihnen, die schon einen langen Weg mit ihren Kindern, Enkelkindern und Patenkinder gehen. Die schon seit Jahren und Jahrzehnten beten, Herr, führe ihn und sie doch zum Glauben. Und manchmal wird man dann so, dass man müde wird, dass man ermüdet und sagt, es bringt doch eh nichts mehr. Da kann ich dich heute nur ermutigen, das ist Teil des Dienstes. Wenn du das Patenamt innehast, für einen anderen Menschen zu beten, dass er zu Jesus findet, weitermachen. Das dauert manchmal. Manchmal dauert das so lange, dass jemand anders zum Glauben findet. Da bin ich längst schon drüber gestorben. Wie oft kommen Leute zu mir und sagen, ja, jetzt bin ich zum Glauben gekommen. Wenn meine Oma das nur erlebt hätte, die hat jeden Tag für mich gebetet, halt, aber die ist gestorben. Ich habe immer nur gelästert, ich habe immer nur dagegen gesprochen. Sage ich, kein Problem. Die Oma kriegt das schon mit, das ist gar kein Thema. Hauptsache, du bist da. Aber sei dem Herrn dankbar für die vorlaufende Gnade in den Gebeten, die die Oma gesprochen hat. Und in unserem Land wird zu wenig gebetet. Wir haben zu wenig Ausdauer. Bitte betet für eure Kinder und Enkelkinder, wenn sie noch nicht im Glauben sind, für eure Patenkinder. Bleibt dran. Und denkt nicht, diese Gebete wären vergeblich. Es steht in der Schrift, dass Gott alle Gebete seiner Heiligen sammelt, in goldenen Schalen vor ihm. Bitte betet weiter. Manchmal knallen die Gebete erst durch, dann sind wir selber schon in der Ewigkeit. Aber wichtig, da ist, dass wir dabei bleiben, weil Dienst im Reich Gottes, das sind manchmal Marathonstrecken, das sind keine Sprints. Auch als Pfarrer ist das manchmal so. Da predigst du und du merkst, das dringt noch nicht durch. Ich spreche jetzt nicht nur von mir, von Luther. Der hat irgendwann einen Predigtstreit gemacht, weil er gesagt hat, es bringt doch alles gar nichts. Aber da muss man beibleiben. Und was sehen wir, was wir durch Luther gesegnet worden sind? Die Predigten haben Wirkungen gezeigt. Dranbleiben halt, nicht? Das sind lange Wege. Nicht nur ein langer Weg von Salama bis nach Paphos, auch den langen Weg, den wir im Dienst zu tun haben, wo wir manchmal denken, ach, bringt doch alles gar nichts, ist so beschwerlich. Ich würde am liebsten hinschmeißen wie Johannes, von dem werden wir gleich noch hören, der dann nicht die Ausdauer hat. Bleibt dran, denn das gehört zum Dienst für den Herrn mit dazu, dass die Wege, die wir gehen müssen, manchmal sehr lang, manchmal sehr beschwerlich sind. Ein drittes, was paradigmatisch ist für den Dienst, die Angriffe, die kommen und denen standzuhalten ist. Wenn man im Dienst für den Herrn Jesus steht, dann gehört eins immer mit dazu. Wenn man klar den Heiland bekennt, wird man angegriffen werden vom Widersacher. Die Angriffe sind ganz unterschiedlicher Art. Mal ist es eine Krankheit, mal sind es liebe Menschen, die sich von einem abwenden. Aber mal ist es auch wie hier wirklich die Maske, die einer fallen lässt und dann kommt der Teufel direkt einen angesprungen. Da ist ein Magier, ein Zauberer, der bei diesem Statthalter ist in Paphos. Und als Paulus und Barnabas anfangen, von Jesus zu sprechen, da widersteht er ihnen. Das will er nicht zulassen. Da geht es ja drum. Hier ist einer, der noch nicht wiedergeboren ist, noch gehört er dem Teufel. Der ist noch auf dem Weg der Unfrommen, wie es eben auf dem Psalm 1 ist, der Spötter. Jetzt kommt aber Paulus und Barnabas, sie kommen mit der guten Botschaft und wollen ihn zum ewigen Leben bringen. Und das lässt der Widersacher sich nicht gefallen ohne Gegenwehr, sondern er haut dagegen und will den behalten. Und da geht Paulus nicht hin und sagt, oh, ist ja nicht so gut, das ist jetzt vielleicht nicht political correct, wenn wir einfach jetzt mit dem Mann sprechen, dann ziehen wir uns lieber sachte zurück, sagen nichts mehr oder sagen, ja, was du sagst, stimmt ja auch noch so halb. Sondern knallharte Abgrenzung. Da wird dieser Mann demaskiert, der heißt übrigens im Jüdischen Bar Jesus, Sohn des Jesus. Da kann man äußerlich glauben, der gehört ja auch irgendwie zum christlichen Glauben. Das ist der Trick des Widersachers. Der kommt nicht nur mit dem Bösen, Kaputtmachenden, Zerstörerischen. Der kommt häufig durch die Kirche, wo die Leute denken, ja, der gehört ja auch zu Jesus. Wie viele Kinder des Teufels tragen nicht ein Talar und ein Kreuz vorne drauf und erzählen so viel von irgendwelchen christlichen Ideologien, die aber nichts mit der Bibel zu tun haben. Auch nicht meine Idee, die von Martin Luther. Martin Luther hat gesagt, der Widersacher ist der Papst selber. Das hat er irgendwann erkannt. Und das ist das Gefährliche, wenn nämlich aus den eigenen Reihen die Angriffe kommen, wo vermeintlichen eigenen Reihen. Aber da ist ganz klar, dass hier Paulus diesen demaskiert. Er geht hin und sagt, du bist nicht Sohn von Jesus, du bist Sohn des Teufels. Und belegt ihn auch noch mit einer Strafe. Das ist eines der Strafwunder auch hier wieder. Sagt er, dafür wirst du blind werden. Das macht deutlich, der Mann sieht nicht die Wahrheit und kann natürlich andere auch nicht führen. Er will den Statthalter führen, muss dann selber rumgehen und muss sich führen lassen von anderen. Er ist ein Sohn des Teufels. Das ist übrigens ganz wichtig, dass wir das, wenn wir mit Okkultismus zu tun haben, klar benennen. Da, wo okkulte Kräfte kommen, buddhistische Zen-Meditation, esoterische Klangmeditationen, obskure Heilungsangebote, muss die gläubige Gemeinde klare Kante zeigen. Auch wenn die Welt schreit. Übrigens hier in der Geschichte ist es so, nachdem Paulus hier die klare Kante zeigt, nicht nur klar sich abgrenzt und sagt, du bist ein Sohn des Teufels, sondern auch noch dieses Strafwunder vollzieht, da kommt der Statthalter zum Glauben. Da würden wir ja sagen, so geht es ja mal nicht. Also so hart darf man nicht sein, aber die Bibel spricht anders. Und es ist wichtig, dass wir den Angriffen nicht nur standhalten, die uns entgegentreten, sondern uns auch klar abgrenzen. Bitte macht das immer wieder, wo ihr mit Okkultismus in eurem Bekanntenkreis, Familie, am Arbeitsplatz zu tun habt, wo sie kommen mit ihrem Reiki, mit ihren ganzen esoterischen Krempel, der wirklich nur vom Teufel ist. Klare Abgrenzung, klar sagen, das ist nicht von Jesus Christus, das gehört einer anderen Macht. Ja, diese Mächte können was. Braucht keiner zu kommen und sagen, oh, Latzl, aber da habe ich doch bei der Heilerin und sonst was erfahren, die konnte mir heißen. Sicher können die. Die Zauberer bei dem Pharao vor Mose können auch. Die ersten Wunder können die mittun, weil da eine Kraft hintersteckt. Aber wir müssen als Gemeinde Jesu klar sagen, woher diese Kraft kommt. Aber wir müssen auch bereit sein, diesen Angriffen standzuhalten. Und das sage ich immer wieder. Jeder, der klar mit Jesus geht, wird diese Angriffe erleben. Und wenn er sie noch nicht erlebt hat, dann hat er noch nicht angefangen, klar den Heiland in dieser Welt zu bezeugen. Aber diesen Angriffen gilt es, standzuhalten. Nur dann kann Segen entstehen. Das ist das dritte Paradigmatische, die Angriffe, denen standzuhalten ist. Ein viertes, was zum Dienst mit dazugehört, die Enttäuschungen, die Mitarbeiter bereiten. Da ist dieser Johannes. Und da heißt es, dass er mit dabei ist, dass er ihnen hilft. Aber im letzten Vers lesen wir, dass Johannes sich von ihnen trennte und zurückkehrt. Als es da so ein bisschen unangenehmer wird, also sie gehen dann ja weiter und kommen nach Perge in Pamphylien, das ist so an der Südküste der Türkei, da will er nicht mehr und kehrt zurück. Das ist ihm zu beschwerlich. Das wird dann später zum großen Problem zwischen Barnabas und Paulus, als er bei der zweiten Missionsreise wieder mit will. Da heißt es in der Bibel, sie gerieten scharf aneinander, weil Paulus sagt, so ein Versager nehme ich nicht mehr mit. Und dann trennen sich die beiden über den Streit über den Johannes Markus. Und Paulus ist bitter enttäuscht von diesem Mann. Bitter enttäuscht, dass er sie im Stich gelassen hat. Und das ist so, darauf muss man sich einstellen, wenn man im Dienst für den Herrn steht. Man wird immer wieder von Mitarbeitern von Jesus enttäuscht werden. Dass die draußen, die Jesus nicht kennen, einen angreifen, das ist manchmal hart, aber das ist letztlich nicht schlimm. Die tiefen Enttäuschungen in der Nachfolge kommen häufig dann, wenn einen Nachfolger Jesu Christi enttäuschen. Die, die es eigentlich besser wissen müssten, die, die eigentlich das Liebesgebot haben, die, die eigentlich doch nach vorne gehen sollten, das sind häufig diejenigen, die uns enttäuschen. Und nicht nur hier in der Geschichte. Denken wir wiederum an Mose. Als der mit den 10 Geboten vom Berg Sinai kommt, was hat sein Bruder Aaron, der Priester Israels, gemacht? Der hat ein goldenes Kalb gemacht, sein eigener leiblicher Bruder, auch sein geistlicher Bruder, der Mann, der der geistliche Priesterschaft vorstand, baut ein goldenes Kalb, wenn es doch irgendwelche fremden Leute gewesen wären, aber doch nicht er. Was für eine Enttäuschung für Mose. Denken wir an David und Saul. Er tritt in den Dienst für Saul, für den er gekämpft hat. Er will für den kämpfen und dieser Mann trachtet ihm nach dem Leben. Der König Israel will ihn, David, der für den Gott Israels kämpft, umbringen. Was für eine Enttäuschung. Denken wir an Elisa und Naaman. Als dort Naaman den Schatz annimmt, den ihm der Diener, den Naaman da gibt, halt auch eine Enttäuschung. Der engste Diener, der vergeht sich da am Geld und bekommt dann den Aussatz. Denken wir an Jesus, der von Judas verraten wird. Es sind immer wieder die engsten Mitarbeiter, die einem die bittersten Enttäuschungen bereiten. Und das ist nicht nur in der Bibel so, sondern das ist auch bei uns so, auch in dieser Gemeinde. Wenn die uns von außen, die Jesus nicht kennen, angreifen, ist das eine Sache. Schlimm wird's, wenn diejenigen, die Jesus kennen, sich gegen einen stellen und wenn die einen enttäuschen. Aber bitte habt das immer wieder auf der Rechnung. Christen enttäuschen immer, Christus nie. Christen enttäuschen immer, Christus nie. Und das sage ich gerade auch in Bezug auf euren Pastor. Bitte, es möge sich niemand an mir orientieren, dass er denkt, ja, was haben wir für einen wortgewaltigen und vielleicht auch tapferen Pastor. Ich bin eine Enttäuschung als Christ. Und wer sich an mir festmachen sollte oder orientiert, der wird früher oder später nur Enttäuschungen erleben. Macht euch immer nur an einem fest, Jesus Christus, er ist der Gott, der nicht enttäuscht. Menschen werden euch immer enttäuschen, eure Frauen, eure Kinder, eure Enkelkinder, eure Eltern und wie gesagt auch eure Pastoren. Guckt nach Amerika, Bill Hybels, Willow Creek, was für ein Aufbau, was war das für ein Mann? Da hat dann so viel evangelikale Welt auf diesen Mann geguckt und geguckt und geguckt und was haben sie alles aufgebaut? Und auf einmal wird klar, na, da hat er sich nicht ganz korrekt verhalten, was für eine Enttäuschung und was zerbricht jetzt in den Gemeinden? Das benutzt der Widersacher immer wieder. Deshalb guckt nicht auf Menschen, guckt immer nur auf Jesus. Und es gehört mit dazu, dass man Enttäuschungen von Mitarbeitern erlebt. Das ist Teil der Nachfolge. Und da nicht besonders irgendwie überrascht sein, sondern das ist dabei. Ich bin sehr froh, als ich zum Glauben gekommen bin, bin ich mit 15 Jahren eingestiegen, Evangelisation, das Ganze. Wir haben dann ein Jahr später bei uns in der Gemeinde evangelisiert. Ich war so angetan, das war so super in der Gemeinde. Und dann haben wir ein Vorbereitungstreffen gemacht. Da hat sich der Pastor und die Jugendreferentin vor allen gestritten. Ich war so enttäuscht, wie können die sich so verhalten? Ich war richtig fix und fertig und war damals dankbar, dass ein alter Bruder zu mir gekommen ist, der das mitgekriegt hatte, wie mich das entsetzt hatte. Ich wusste gar nicht, was hier passiert. Ich dachte, das ist ja genauso wie im Schützenverein, genauso wie bei meinen Eltern zu Hause. Die streiten sich ja auch wie die Bärbinder halt, nicht? Da kommen die zu mir, sagt der alte Bruder, sagt, das musst du wissen. So sind Menschen, die werden dich immer wieder enttäuschen. Hab das ja auf der Rechnung. Und das ist dieser Satz, den ich euch gesagt habe gerade, der kommt von dem. Christen enttäuschen immer, Christus nie. Christen machen auch vieles Gutes, aber lasst uns nicht an ihnen festmachen, weil die bereiten uns auch Enttäuschung, so wie hier in der Geschichte. Und sowas passiert uns auch immer wieder, wenn wir im Dienst für den Herrn stehen. Deshalb immer nicht an Menschen festmachen im Dienst, allein an Jesus. Wir arbeiten auch für ihn und nicht für Menschen. Und ein fünftes und letztes, was zum Dienst mit dazugehört, jetzt habe ich 3 Punkte eben genannt, 4 Punkte, die eher so ein bisschen kritisch waren, wo man sagt, oh Menschen, ist das ja alles so hart. Jetzt im letzten kommt etwas, was ganz wunderbar ist, die Bekehrung, die miterlebt werden können. Wenn ihr im Dienst für Jesus seid, werdet ihr Bekehrungen erleben, mittelbar oder unmittelbar. Aber ihr werdet sie erleben, wie ihr mit teilhabt, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Hier sind die jetzt. Und der Statthalter kommt zum Glauben durch dieses Strafwunder. Sie dürfen miterleben, dass ein Mensch gerettet wird für Zeit und Ewigkeit, dass er vom Weg des Verlorenseins auf den Weg des Gerettetseins kommt. Und das ist was Wunderbares. Das ist übrigens das, was mich auch fasziniert an diesem Beruf. Nicht das Geld, was man kriegt, nicht das Renommee, was du in der Gemeinde hast, das Standing, alles schön und gut. Aber das, was es ausmacht, Pastor zu sein, dabei zu sein, wenn Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Das ist so gewaltig. Wenn Gott Gnade schenkt, und ihr wisst, ich bin häufiger auf Evangelisation, du predigst, machst den Aufruf und Menschen stehen auf, kommen unter das Kreuz und übergeben ihr Leben für Jesus Christus. Halleluja. Da bist du so beschenkt. Das sind so die direkten Dinge. Du erlebst es aber auch mittelbarer. Da bist du dabei bei einem Traugespräch, da wollen zwei heiraten, da fragst du ihn, ja, wie seid ihr denn zum Glauben gekommen? Die Frau erzählt dann, was bei ihr in der Gemeinde war, und dann sagt der Bräutigam auf einmal, ich habe von Ihnen eine Predigt gehört, habe mein Leben Jesus übergeben. Da bist du dabei und sagst, Wahnsinn, hat ja nichts mit mir zu tun, ist nur Jesus. Aber du bist dabei, du freust dich so, die Freude, da ist jemand gerettet. Oder Dinge, die hast du nur ganz mittelbar mitgemacht. Ist mein Ex-Konfirmand zu mir gekommen. Das war so ein Treter, so einer, der ganz schwierig war in meiner alten Gemeinde. Der hatte mehrfach schon Sozialstunden bei uns gehabt, weil er hatte dann Körperverletzung, all den Krempel. Dann klingelt der abends wieder, ich mache die Tür auf. Ich hatte so einen Hals schon direkt, dann habe ich den direkt angeflammt. Ich sage, so geht das mit dir nicht weiter. Ich sage, ich habe jetzt selber auch die Schnauze voll. Das ist das letzte Mal, dass du Sozialstunden kriegst, weil ich dachte, er kommt wieder und sagt, kann ich nochmal 100 Stunden bei euch absolvieren halt. Ne? Dann sagte Olli, mach dich ruhig, ich komme heute nicht wegen den Dingen. Ich wollte nur sagen, ich bin zum Glauben gekommen. Stehst du davor und denkst, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Nicht bei mir im Unterricht, sondern später ist er woanders zum lebendigen Glauben an Jesus. Aber die Freude, da ist einer gerettet für Zeit und Ewigkeit, den ich schon längst abgeschrieben hatte. Wahnsinn. Oder vor einigen Jahren war ein Schulkamerad von mir hier, sitzt an hier in der ersten Reihe, der grinst mich an. Ich sage, ich habe den nicht erkannt. Ich hatte keine Haare mehr, ein bisschen fülliger geworden. Ich denke, was ist das denn? Was grinst denn der so komisch die ganze Zeit? Nachher kommt er, sagt, erkennst du mich nicht mehr? Dann habe ich ihn erkannt. So. Und dann sagt er, weißt du, ich bin auch beim Herrn. Ich habe mich so gefreut. Der ist gerettet. Das ist so wunderbar. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt, habe nie für den gebetet. Er war ein Mitschüler von mir. Aber Halleluja, der ist gerettet. Und das ist so was Supers. Man erlebt Bekehrungen mit. Und das dürft ihr auch miterleben. Vielleicht nicht so mittelbar, wie es mir manchmal geschenkt ist auf einer Evangelisation. Aber wenn sich Menschen hier bekehren, auch durch unseren Dienst hier in Martini, viele von euch beten ja dafür, dann seid ihr mit dabei. Und da dürft ihr euch freuen, das werdet ihr eines Tages im Himmel erleben, im himmlischen Jerusalem, was das ein Ergebnis ist eures Gebetsdienstes, Dinge, die ihr vielleicht gar nicht vor Augen hattet. Manches dürfen wir hier sehen, Halleluja, aber ihr seid Teil in diesem Bekehrungswerk, wenn ihr gläubig seid, wenn ihr für Verkündiger betet, wenn ihr mitmacht oder wenn ihr selber Menschen auch den Glauben bezeugt. Deshalb dabei bleiben, das ist sowas Fantastisches. Und jeder, der im Dienst steht und sowas schon mal direkt miterlebt hat, wie sich dann das Kind bekehrt hat, das Patenkind, der Nachbar oder der Arbeitskollege, für den man so lange gebetet hat, das ist das, warum wir das alles machen, weil wir Menschen zum lebendigen Glauben bringen wollen. Gott tut es in letzter Konsequenz, aber er gebraucht uns als seine Werkzeuge. Und wenn man dann dabei ist, ist einfach nur Freude, wenn man das miterleben kann. Und das gehört Gott sei Dank auch mit zu unserer Nachfolge, zu unserem Dienst dabei, dass wir immer wieder auch erleben dürfen, wie Menschen gerettet werden vom Verlorensein zum Weg mit unserem Herrn und Heiland. 5 paradigmatische Dinge für den Dienst, für den Herrn. Erstens, die Berufung, die von Gott sein muss. Zweitens, die Wege, die zu gehen sind. Drittens, die Angriffe, denen standzuhalten ist. Viertens, die Enttäuschungen, die Mitarbeiter bereiten. Und fünftens, die Bekehrungen, die miterlebt werden können. Ich habe diese Predigt begonnen. Ich habe erzählt von meinem Mathematiklehrer, der eben solche Beispieldinge gebracht hat. Und es war tatsächlich so, wenn dann in den nächsten Wochen er den Dreisatz erklärt hat, war es für mich immer wieder gut, sich an das eine zu erinnern, wo er damals angefangen hat. Gerade wenn die Aufgabe ein bisschen schwieriger wurde, zurückzudenken an dieses eine Paradigma, wo er es erklärt hatte. Und dann konnte man davon lernen für die neue Aufgabe, die vor einem lag. Und so möchte ich das auch vor euren Dienst nehmen. Nehmt diese alte Geschichte als Beispiel auch vor euren Dienst, damit ihr euch stärken und auferbauen und trösten lasst für das, was ihr im Namen unseres Herrn und Heilandes tut. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.